Auf ein Café beim Hinterberger.
Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Café beim Hinterberger, dem hauseigenen Podcast der Firma Hinterberger. Ziel von dem Ganzen ist, wie immer, dass man interessante Persönlichkeiten aus der Region vor die Kamera holt, eben Persönlichkeiten mit einer interessanten beruflichen Tätigkeit oder andere Tätigkeiten. Und eine von diesen Personen ist die Katrin. Und die Katrin ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Yogalehrerin.
Genau,
ist ja, interessante Mischung schon mal von Grund auf.
Ja, finde ich eigentlich auch.
Und vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, Katrin, wie du zu dem gekommen bist. Erstens einmal danke, dass du da bist, gefällt mir sehr.
Ja, danke für die Einladung. Ja,
sehr gerne.
Freut mich, dass ich eine interessante Persönlichkeit bin.
Du, absolut. Also wie kommt man dazu, dass man, fangen wir vielleicht einmal an mit der Krankenpflege. Wie bist du zu dem gekommen? Was war so der Werdegang?
Ja, gute Frage. Also, wenn ich jetzt weit ausholen kann.
Natürlich, du kannst so weit ausholen.
Ich habe als Kind eigentlich immer schon gedacht, ich würde im Krankenhaus arbeiten, aber ich hab nie gewusst, warum. Mhm. Ich wollte da immer ins Krankenhaus, also nicht als Patientin, sondern ich wollte schon einfach hingehen, wen besuchen, weil ich mir immer dachte, ach, zu gut. Was auch schon mal ja, spannend ist, weil die meisten Leute wollen halt natürlich das Krankenhaus vermeiden und denken sich, nein, da gehe ich nicht hin. Und das ist auch voll verständlich, also ist eh klar. Man will ja da natürlich nicht hin.
Die Leute sind immer so weit ich kann, weil Krankenhaus ja. Halt meistens, ja.
Ja, verstehe, ja. Und ich würde auch nicht als Patientin dort sein wollen, aber ich weiß nicht, einfach, ich habe mich einfach wohl gefühlt. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, warum, es war einfach immer schon so. Ich bin mir irgendwie schon gewusst, da werde ich mal arbeiten. Mhm. Und ja, dann war halt meine Schulzeit, dann war ich in der HLW und dann danach habe ich mir gedacht, so, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Keine Ahnung, Anfang 20, was tust du da? Also ich habe es nicht gewusst. Mhm. Und dann bin ich mal für 2 Jahre nach Amerika gegangen als Au-pair. Genau, dann war ich dort und habe mein bestes Leben gelebt, sage ich mal, in meiner Au-pair-Bubble. Habe ein richtiges Glück gehabt mit meiner Gastfamilie mhm. und so. Und das hat mich schon eine sehr geprägte Zeit, muss ich sagen. Ja, und dann nach 2 Jahren bin ich heimgekommen und dann habe ich immer noch nicht gewusst, was mache ich. und dann habe ich halt mal einen Job einmal gesucht. In Amstetten habe ich dann gearbeitet, im Einkauf in einer Firma. Und da war ich dann für circa 3 Jahre. Mhm. Und habe mir dann schon gedacht, ja, Büro ist nicht meins. Das habe ich immer schon gewusst. Aber ich habe mir halt gedacht, nein, ich fange jetzt mit Arbeiten an, ich ziehe aus von daheim, wie es halt so ist. Und das war eine voll schöne Zeit. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nein, ich mache was anderes. Ich brauche einen Job mit Leuten, ich mag nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen. Habe ich für mich einfach gemerkt, das erfüllt mich nicht, mhm. ganz und gar nicht. Und ich brauche was Rennerts, also ich muss was tun, das hat mich nicht erfüllt. Und dann bin ich tatsächlich durch meine Cousine auf die Best gekommen nach Wien, mhm. also da sind wir ganz spontan hingegangen und ich mir gedacht, ja, gehst halt mit, schaust halt einmal.
Das ist die Berufsbildungsmesse,
genau, die ist einmal im Jahr in Wien, glaube ich, mhm. einmal im Jahr und genau, es sind halt verschiedene Aussteller, Firmen, FHs, was auch immer.
Da sind wir von der Schule aus, glaube ich, mal dort gewesen, gibt es das?
Ja, ich glaube, dass wir da von der Schule aus, ich war von der Schule aus einmal dort mhm. und wir sind halt dann so einfach auch spontan hingegangen, es war eigentlich wirklich eine spontane Geschichte und ich habe mir nichts erwartet und mir gedacht, ja, gehst halt mit. Und dann bin ich eben auf den Stand gekommen von, wie hat das geheißen, dieser Selbsterhalterstipendien. Mhm. Und die haben mir dann gesagt, nein, dass da halt die Au-pair-Zeit, wie in Amerika, war ja auch mitzählt und du musst okay. 4 Jahre schon mal gearbeitet haben, damit du Selbsterhalterstipendium kriegst. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, für das kann ich mich bewerben, das kriege ich, weil ich habe dann ja schon eine Wohnung gehabt, ein Auto und so weiter,
ja, ist klar.
Schon gearbeitet habe und mir gedacht, naja, ich kann ja nicht von nichts leben, wenn ich jetzt wirklich wieder ins Studieren anfange. Und weil ich dann eben dort erfahren habe, habe ich mir gedacht, ja cool, dann bewirbe ich mich, mhm. why not? Und dann haben sie mich eben genommen auf der FH in St. Pölten, why, und ja, dann hat das halt, ist das so ins Rennen gekommen. Also das war auch schon wieder irgendwie so, also ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube eher an, dass man halt im Leben immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und mhm. genau so war das auch in dem Moment, dass ich das dann eben erfahren habe, dass ich das machen kann. Und dann habe ich mich eben da beworben und dann Ja, war ich eben 3 Jahre auf der FH in St. Pölten, eben das Studium Gesundheits- und Krankenpflege. Und so habe ich begonnen 2019, im September 2019, 2020 war ja dann schon Covid, wenn ich mich jetzt nicht ganz
Ich glaube, auch von 2020 wird das anfangen.
Genau, weil ich war ein Semester auf der FH und dann war ich in Semesterferien und dann der erste Tag zurück, wieder zweites
Dann ist
Semester,
es losgegangen.
Corona-Zeit. Also ich habe dann viel Online-FH gehabt. Es war ein bisschen schade, weil es war meine Studienzeit und ich habe halt eigentlich meine Studienzeit vom Laptop daheim verbracht und im Praktika natürlich, das habe ich schon machen dürfen. Also ich habe live das alles miterlebt im Krankenhaus und so. Das war während der Covid-Zeit schon nicht lustig.
Aber da wird man halt gleich einmal voll
Wo ins
eingestessen, ja.
Wasser gestessen und da haben dann tatsächlich auch einige aufgehört dann natürlich. Also das hast du eh immer in jedem Studium, aber siehst du es halt dann eigentlich gleich, ziehst du es durch, ziehst du es nicht durch, immer noch die zieht es durch. Mir taugt es trotzdem. Genau. Und im letzten Semester war ich dann wieder auf der FH, die Covid-Zeit um mich bogen irgendwie. Und also 2 ganze Semester habe ich Studentenleben gehabt. Ja. Genau, und dann während die ganzen Praktika schaust du halt um, verschiedene Stationen, verschiedene Ambulanzen. Es gibt ja in der Pflege unendlich viele Möglichkeiten. Du kannst ja so viel machen. Du bist ja nicht nur Krankenschwester, was man eigentlich heutzutage gar nicht mehr sagt, den Begriff, aber es ist halt trotzdem eigentlich nur gängig. Ja. Du kannst einfach alles machen, was du willst. Es ist einfach richtig cool. Also wenn ich mir denke, ich will mal nicht mehr auf einer Station gehen, auf eine Ambulanz zum Beispiel. Oder in die Hauskrankenpflege. Oder in ein Pflegeheim. Oder du kannst ja selbstständig machen. Was auch immer. Also es ist wirklich eigentlich ziemlich cool.
Ja, und es ist ja, Entschuldigung, aber es ist ja ein kompletter Zukunftsberuf, oder? Ich meine, es ist ja,
Ja.
man hört ja ständig davon, also in die Medien zumindest,
Ja.
wir haben so einen Mangel,
Ja.
kompletter Mangelberuf und es werden überall
Extrem.
Leute gesucht, händeringend. Und ich meine, wenn man in so einer Sparte ist und dann das auch noch taugt, also wenn man da mit Leidenschaft dabei ist,
Ja.
was Besseres kann dann persönlicher für die persönliche berufliche Zukunft und Entwicklung ja gar nicht passieren.
Ja, also ich würde schon sagen,
Vor
es
allem, wenn es
ist.
auch so viele Möglichkeiten gibt dann da, ne?
Genau, also ich muss schon sagen, ich habe mir es aussuchen können, wo ich arbeiten habe wollen. Also es ist wirklich so gewesen. Ich habe auch Bewerbung geschrieben. Und ja, das war eben, wo ich jetzt arbeite, in Wien, bei den Barmherzigen Schwestern auf der Chirurgie. Und ich habe damals ein Praktikum gemacht während meiner Studienzeit und es hat mir dort eigentlich schon richtig gefallen währenddessen und das habe ich so im Hinterkopf behalten, dass ich eventuell einmal dort anfange und dann habe ich tatsächlich mir gedacht, ja, ich gehe nach Wien und bin dann eben auch nach Wien gezogen, habe dann dort die Steuer genommen und da bin ich jetzt seit 3,5 Jahren. Genau.
Und dachtest du noch immer?
Taugt mir immer noch. Wir haben ein cooles Team. Es ist sehr wertschätzend bei uns, muss ich sagen. Also mit den Ärztinnen, die wir haben, ein gutes Klima. Und das ist schon sehr wichtig, würde ich sagen, weil es ist so richtig stressig bei uns auf der Station. Es sind eigentlich so gut wie immer bummvoll. Es geht richtig ab.
Kann ich mir
Oft auf der
vorstellen, ja.
Chirurgie hast du halt einfach einen ständigen Wechsel. In der Früh schaust du deinen Zettel an und unseren Bettenspiegel. Und auf die Nacht kann er ganz anders ausschauen. Also du brauchst schon, man muss schon ein bisschen auf Zack sein, sage ich jetzt mal, auf der Chirurgie. Also das ist schon oft nicht ohne, aber das taugt mir. Das ist das, was man
Kann ich mir
taugt.
vorstellen, ja.
Ich brauche das, dass man halt einfach das ein bisschen gefordert wird. Dass nicht jeden Tag der gleiche Ablauf ist. Ja, da kommst du so viel verschiedene Persönlichkeiten, so viele verschiedene Patienten, Patientinnen, es ist einfach spannend oft halt auch die
Ja, sicher, also ich.
Charaktere und die Geschichten, was du dir erzählen und also es ist schon ein sehr abwechslungsreicher
Kann
Beruf,
ich mir
sage ich mal
vorstellen.
so, ja.
Bleibt die Zeit, weil du gerade sagst, so spannende Geschichten und so im Alltag, dass man sich ein bisschen auf die. Also weil man hört ja das auch ganz oft, dass viele Leute beklagen oder halt bemängeln, dass sie sagen, es ist halt so schade oft, weil so wenig Zeit bleibt für die Patienten, weil es halt so
Ja.
stressig ist und weil es eben so ein Mangelberuf ist und so.
Ja, absolut. Ist,
Aber.
kann ich zu 100%
Aber
unterschreiben, dass
bleibt
das so
dann
ist.
trotzdem nur ein bisschen Zeit hin und wieder, dass
Es
man
geht.
sagt.
Es kommt drauf an. Eigentlich nicht. Zu wenig, sagen wir mal so.
Also es war besser, wenn es mehr war.
Ja, auf jeden Fall. Überhaupt, wir haben halt dann schon oft Langleger, sage ich jetzt einmal. Da ist es anders. Die lernst du halt auf einer anderen Ebene kennen. weil wenn die ein paar Wochen da sind, dann kennen die ja die auch schon.
Ja, ja, klar.
Und du baust dann natürlich eine Beziehung zu denen auf. Und gerade jetzt einmal sage ich, an einem Wochenende, wo vielleicht nicht so viel los ist, weil keine geplanten Operationen und Untersuchungen anstehen und keine geplanten Aufnahmen an den Tag sind, dann hast du schon einmal mehr Zeit auch für die Patienten.
Mhm.
Und die nehme ich mir dann schon gern. Also ja, da hast du dann wirklich auch Zeit für, dass du mal jetzt wirklich blöd gesagt, das ist die Realität, dass der einer Tor wascht.
Mhm.
Das geht sich oft unter der Woche nicht aus.
Ja,
das leider, ich. Das ist einfach so. Das muss man einfach sagen. Das ist die Realität. Aber, und das tue ich dann auch gerne, genieße das dann auch vorher, dann tust du mich ein bisschen schmäfieren, ein bisschen trotschen, das baut die Leute dann auch wieder auf. Du merkst dann schon, wenn du auch ein bisschen was von dir erzählst, das taugt denen, weil das ist dann nicht nur auf beruflicher Ebene oder halt, sie sind dann nicht nur der Patient, die Patientin und ich bin die Pflegerin, sondern du lernst dich halt auf persönlicher Ebene auch mal kennen.
Ja, sicher, und ich glaube, dass das auch voll wichtig ist, wenn du, ja, aus Patientensicht jetzt quasi, wenn du sagst, ich, ja, bin da und wenn ich eine schwere Operation entweder bevorstehend habe oder gerade gehabt habe, das ist ja, man hat Angst, man ist unsicher, man weiß nicht, was passiert da jetzt. Und wenn man da auf Menschen trifft, nenne ich es jetzt einmal, die ja vor einer menschlichen Seite dann begegnen und mit denen man sich unterhalten kann, das nimmt dann, glaube ich, schon, also es gibt dann, glaube ich, ganz viel.
Ja.
Und nimmt dann eben Ängste auch oft.
Ja, genau. Thema Angst ist schon, ja.
Also ich kann es mir so vorstellen, weißt du, wenn ich, ja, mir denke, wenn ich jetzt in der Situation bin, ich habe eine schwere Operation,
ja,
die mir halt da bevorsteht und dann sind da auf der Station eben Leute, die mir menschlich begegnen und mit denen ich mich vielleicht ein bisschen unterhalten kann. Und auch wenn es was Belangloses ist, da geht es ja oft gar nicht so, dass man nur über das die ganze Zeit redet, sondern oft, ja, vielleicht eben über was anderes ein bisschen. Ne?
Ja.
Und, ja, ein wenig Schmäh führt.
Ja, du, ich habe die spannendsten Geschichten erlebt oder Bilder gezeigt gekriegt oder Videos von Angehörigen, von einem neuen Auto, das daheim steht.
Ja.
Und die wollen schon heim, weil das Auto wart und halt.
Ja, sicher.
Einfach alltägliche Sachen. Und ich finde es eigentlich voll schön, dass die Leute das dann auch, also die Patienten, die Patientinnen mit uns teilen.
Mhm.
Und man kriegt dann einfach einen anderen Blickwinkel halt auch auf seine eigene Gesundheit, auf sein eigenes Leben. Wie geht man mit sich selber um, mit seiner Freizeit? Mit welchen Leuten gibst du die? Deiner persönlichen Zeit, weil ich finde, Gesundheit heißt ja nicht einfach nur frei von Krankheit zu sein, sondern das ist ja ein breit gefächertes Thema.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich zig, weiß ich nicht, wie viel, Tausende, wahrscheinlich nicht, Hunderte, Definitionen von Gesundheit, weil du Gesundheit nicht, schwierig zum Definieren. Weil, also wir haben auf der FH gelernt, die eine Definition, dass die Gesundheit ist nicht nur das Fernbleiben von Krankheit, sondern es ist halt ein ganzheitliches Thema.
Absolut, ja.
Und
wo auch die psychische Gesundheit mit einspielt zum,
ja,
Beispiel.
Ja, sicher, psychische, mentale. Und da geht es auch um zum Beispiel Thema wie Ernährung oder Bewegung, Sport. Ist jetzt so diese Hard Fact, sage ich mal, aber eben, wie du sagst, psychische Gesundheit, mentale Gesundheit. Mit was umgebe, mit wem umgebe ich mich? Was lasse ich zu mir zu? Welche Informationen lasse ich auf mich einprasseln? Nachrichten zum Beispiel. Tut mir das gut oder nicht?
Ja.
Das kann ja dann auch wieder irgendwas auslösen. Man, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, ist es wieder psychische Gesundheit dann, Mental Load.
Klar. Naja, und vor allem in Zeiten wie diesen, wo es eh nicht so lustig ist, wenn man sich die Nachrichten jeden Tag anschaut und wenn man sich dann nur auf sowas einkopft und sich mit dem die ganze Zeit beschäftigt, das macht ja auch was mit an.
Absolut.
Und nicht nur das, sondern halt alle möglichen mentalen Themen. Wie du gesagt hast, mit wem man sich umgibt, mit was man in seiner Freizeit macht, wie man sich ernährt.
Genau.
Ja, und nur frei von krank zu sein, ich meine, ist eh schon mal viel, wenn man das sieht.
Sicher,
ne? Aber,
ja.
Aber ja, der Gesundheitsbegriff ist sicher ein kompletter, das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gewandelt, gell, in den letzten Jahrzehnten.
Würde ich auch sagen. Ja, es ist sehr komplex, finde ich. Also man kann das eben nicht einfach nur sagen, ja, passt, ich bin gesund, weil ich bin, keine Ahnung, bin aufgestanden und hab kein Fieber oder mir tut nichts weh, sondern, ja, wie wir gesagt haben, da kommt so viel dazu. Und ich finde, man kann halt natürlich selber einen extremen Einfluss, also man hat einen extremen Einfluss auf seine eigene Gesundheit, seine körperliche, geistige, mentale, seelische Gesundheit. Und natürlich spielen da auch, ich sage jetzt einmal, Erbfaktoren dazu. Aber ich sage jetzt einmal, für mich, größten Teil hat man selber in der Hand.
Mhm. Naja, es ist ein sehr spannendes Thema. Das ist ja so dieses ewige Nature und Nurture halt quasi. Und ja, na sicher. Also man ist halt irgendwie, auf der körperlichen Ebene jetzt betrachtet, aber ja, auch wahrscheinlich psychisch ein bisschen, ist man halt so selber die Baustelle, also besteht man aus den Bausteinen, die man von den Vorfahren mitgekriegt hat bis zum gewissen ja Grad, aber es kommt halt dann darauf an, was ich mit dem mache,
ja,
was ich mitgekriegt habe. Ne?
Genau.
Und das kann ich natürlich beeinflussen.
Ja.
Und es ist eh, weil du sagst, dass sich da der Begriff ein bisschen wandelt und auch das Verständnis dafür und die Awareness, das merkst du ja im Arbeitsalltag quasi so, dass sie da viel tut, also auch mit in Bezug auf Arbeitssicherheit, mhm, aber auch so mentale Gesundheit von ja Personen, die im Arbeitsleben stehen, jetzt für uns quasi als Betriebe in der Privatwirtschaft, mhm, mhm, da tut sich schon auch was.
Ist auch gut so.
Ja, das war, wie es früher quasi, ich meine, kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei früher, aber was man halt oft so hört, dass ja, solange man nicht krank ist, passt alles.
Ja.
Man versucht halt schon, weißt du, das sind ja dann auch so Themen wie Work-Life-Balance oder wie Arbeitsplatzgestaltung, ja, und eben, dass man schaut, dass das im Team passt und dass sich die Leute wohlfühlen,
ja,
das wird schon mehr und da wird schon mehr drauf geschaut heutzutage, glaube ich.
Ja, ich finde das extrem wichtig und ich finde, das ist auch also höchste Eisenbahn eigentlich, mhm, kann man sagen, weil das hätte vor 100 Jahren schon starten sollen.
Ja.
Aber ja, das ist halt einfach auch unsere Gesellschaft. Du wirst von klein auf antrieben, du musst was leisten, weil sonst bist du keiner.
Mhm.
Und du bist der Arbeit, war es ja früher so, definierst dich durch die Arbeit. Also ja, es gibt jetzt auch noch extrem viele Leute, die das machen. Also ich bin genauso aufgewachsen. Also meine Eltern haben mich jetzt nie gedrillt, du musst das, das, das machen, mhm, aber du kriegst das einfach von der Gesellschaft mit, auch schon mal von der Schule.
Ja,
das ist einfach so. Und das finde ich eigentlich, also das ist meine persönliche Meinung, nicht gut.
Mhm.
Das macht auch was mit dir. Das ist ein Druck, ein psychischer Druck, der ausgeübt wird auf dir, an dir. Und du kommst dann vielleicht selber ein bisschen ins Strugglen. Schaffe ich das alles? Das ist ein Mental Load.
Mhm.
Kann ich das alles? Und dann geht es auch wieder in Richtung Krankheit eigentlich. Mhm. Weil alles, was dich belastet und du mit dem nicht gut umgehen kannst oder dich vielleicht nicht mit dem beschäftigst, das wegsteckst und sagst, nein, passt schon so. Passt schon, wie es halt in Österreich oft gesagt wird, passt schon.
Geht, geht schon.
Ja. Genau.
Voll,
machen wir schon.
Mhm.
Ist halt so.
Ist halt so, ja.
Denke ich mir so,
wird
nein.
Schon werden irgendwie.
Ist nicht. Ist ja einfach nicht. Es ist einfach, jeder ist für sich selber verantwortlich. Es ist dein Leben. Du musst schauen, dass du gut zurechtkommst, klarkommst. Und das ist eh nicht einfach. Das sagt man auch so leicht, aber es ist nicht einfach.
Ja, und man hat halt auch nur das eine Leben.
Genau.
Also,
und man will natürlich ein gutes Leben haben, sage ich jetzt einmal, wo ich mir halt ja alles leisten kann, das man taugt, das mir wichtig ist und für das muss man halt arbeiten, gell? Das ist halt so.
Wobei sich da auch, finde ich, die Frage stellt, das ist, ich meine, das muss ja jeder für sich selber beantworten, aber was brauche ich denn wirklich für ein gutes Leben? Die Frage sollte man sich schon irgendwann stellen, weil ich glaube, dass in vielen Fällen man dann am Ende vom Tag draufkommt, viel brauche ich gar nicht. Vor allem
nicht
so materialistische Sachen.
Nein,
also,
man braucht nicht viel.
Ich meine, ja, jeder braucht eine Wohnung. Jeder muss irgendwo ein Dach über dem Kopf haben und so.
Ja.
Jeder braucht gewisse, weiß ich nicht, so diese Grundbedürfnisse, also diese Bedürfnispyramide. Man muss halt gewisse Sachen muss ich halt quasi befriedigen, gewisse Grundbedürfnisse, dass ich durch den Tag komme.
Ja.
Aber
nicht,
halt,
nicht nur durch den Tag kommt, sondern gut.
Ja, ich meine nicht so die Grundebene. Und dann, wenn ich dann darüber hinaus nur in a, wenn ich gut durch den Tag komme, wie wenn ich in ein soziales Geflecht eingebunden bin und wirklich einen Freundeskreis habe, eine Familie und so weiter, so diese wichtigen Sachen halt im Leben und einen Ausgleich habe zu dem, was ich jeden Tag mache, da kommt man dann eh ganz oft drauf, dass ein paar so wesentliche Sachen sind, die man braucht.
Ja, es und, ist nicht viel, was man braucht eigentlich, ja.
Und wenn man, und das ist halt auch wo, in Zeiten von Social Media, glaube ich, gar nicht so leicht, dass, weil man da schon immer wieder das Ganze halt alles
vorgegackelt,
möchte ich fast sagen, kriegt, eben was nicht alles die anderen haben und was nicht jeder dauernd macht und welchen Urlaub und welches Auto der hat und was auch immer. Und
die Vergleiche.
Die Vergleiche halt. Und ich glaube, wenn man sich da manchmal ein bisschen außernimmt und sich ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert, das, da wird dann schon klar, dass es eigentlich nur ein paar Sachen sind, die man eigentlich so wirklich braucht.
Ja. Weil, ja, wenn man ja, das stimmt. Ich war vor einem Jahr, über ein Jahr, wann war das? War ich auf einem Retreat in Malta, weil ich einfach immer noch, ich brauche Auszeit, ich kann nicht mehr. Es war halt in der Arbeit, 40 Stunden arbeiten und ich war einfach irgendwie nicht mehr, also auch wenn mir die Arbeit Spaß macht, natürlich, es hat mich einfach überfordert, es war einfach too much. Und ich habe mich selber nicht so gut regulieren können, nur nicht, jetzt kann ich es schon besser. zu der Zeit. Und dann war auch, ja, schon ein tragischer Schicksalsschlag in meinem Freundeskreis. Und das ist dann auch noch dazu gekommen. Und ich war einfach burnt out, kann man wirklich so sagen. Mhm. Also ich habe jetzt nicht die Diagnose Burnout gehabt, aber für mich selber habe ich gewusst, es geht so nicht mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, was mache ich? Hat eh lang gebraucht. Und dann haben wir gedacht, so, ich buche jetzt einfach ein Retreat. Mhm. Bin mit einer Freundin dort hingeflogen, so ein Slow Living Retreat Carsten, war richtig cool. Kann ich sehr empfehlen. Und das war einfach entschleunigend. Mhm. Und ich habe gemerkt, eben, man braucht nicht viel. Du brauchst eigentlich eine Connection, du brauchst eine Community, ganz wichtig. Du brauchst wen, mit dem du über alles reden kannst, deine Sorgen, Ängste, Freuden besprechen kannst. Einfach, was geht in dir vor, dass man das teilt. Du brauchst ein Dach auf dem Kopf, wie wir schon gesagt haben. Ein Essen, ein gutes. Besten vor irgendwas, ja, was die Seele auch nährt und nicht nur einfach in Hunger steht.
Und was dich nicht krank macht.
wenn man da schon wieder, ja nicht mehr weggehen. Das haben wir dort gehabt. Das war ein richtig, es war ein sehr spirituelles Retreat, kann ich schon auch sagen. Ja, das hat man einfach wieder so richtig back to the roots gebracht. Und man dachte, boah, Wahnsinn, hey, wie lebe ich mein Leben eigentlich daheim? Das passt gar nicht zu mir. Das hat für mich einfach dann nach dem Retreat, also währenddessen eigentlich schon mal gesagt, so wie ich jetzt mein Leben lebe, das passt für mich nicht. Und ich habe dann während dem Retreat einfach so viele Eingebungen gehabt. Es war schon sehr intensive Zeit. Also ich kann sagen, das war eigentlich eine Woche Therapie. Wenn man es jetzt so beschreibt.
Klingt schon fast nach so ein Erweckungserlebnis eigentlich, wenn man so viel sagt. Ja,
war es tatsächlich wirklich. Das hört jetzt ein bisschen aus, als hätte man da irgendwelche Psychedelika genommen, sowas nicht. Das haben wir nicht gemacht. Aber es war, du hast dich einfach extrem mit dir selber auseinandergesetzt. Und das weißt du auch, wenn du zu sowas fährst. Und ich liebe es ja mit mir, mit mir selber auseinandersetzen.
Macht ja nicht jeder so gern, ne?
Das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist sehr hart. Ich habe lang gebraucht. Also ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich mir gedacht, ich weiß, ich muss das mal irgendwann machen, aber es ist halt oft schmerzhaft. Und das schiebt man dann aus, weil es halt eben auch beängstigend sein kann. So, gehe ich das an, ich weiß, das wird ein Riesenhaufen an Trauer, Schmerz, Wut, Tränen, aber du kannst nicht davon rennen. Du musst irgendwann, du ziehst es immer mit dir nach, immer. Und wenn es du nicht aufarbeitest, dann gibst du es weiter an deine Kinder, sage ich mal. Das ist ein neues Muster, das du weitergibst. Und irgendwer muss das irgendwann einmal auflösen. Das ist jetzt ein bisschen spirituell, aber das ist einfach so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das bin ich. In meiner Familie habe ich das Schicksalskarten gezogen, dass ich der Ahnenbrecherin bin.
Irgendwer muss der Erste sein.
Ich bin der Erste. Das Große losgezogen. Aber ich liebe es, wirklich. Also wieder zurück zum Retreat. Ich habe wirklich gemerkt, es gibt so viele Themen in meiner Ahnengeschichte, die eigentlich sie wiederholen.
So Muster quasi. Die.
Ja, und auch wenn es Schicksalsschläge sind. Ich habe zum Beispiel den gleichen Schicksalsschlag gehabt, wie, sage ich jetzt einmal, also gleich, ähnlich, es ist ja nie was gleich, aber ähnlich, also die Art und Weise, wie zum Beispiel mein Papa, seine Geschwister, meine Oma. Und da denke ich mir so, okay, das muss man einfach aufarbeiten. Ich sage jetzt nicht nur, weil ich das jetzt aufarbeite, dass das nicht mehr passiert, aber vielleicht die Emotionen, die in mir gespeichert sind, durch das, was passiert ist, gebe ich nicht weiter. Und finde ich eigentlich ganz wichtig. Weil was kann mein Kind, wenn ich mal eins habe, schauen wir mal, dafür, dass ich das nicht aufarbeite. Also das ist halt jetzt so, sicher ein bisschen so als Aufgabe für mein Leben, unter anderem. Und das nehme ich auch gerne an. So, jetzt haben wir wieder angeschweift, gell? Zurück zum Retreat,
genau.
Da habe ich mich extrem sehr intensiv mit dieser Thematik eben beschäftigt, mit diesem Schicksalsschlag, was da war, weil das eben auch ein gutes Setting war für das, dass du halt dich mit dem beschäftigst, weil ich halt mir gedacht habe, das ist jetzt der Zeitpunkt, es geht nicht mehr weiter, ich muss mich jetzt mit dem beschäftigen und ich will das jetzt auch, weil ich will so nicht mehr weiterleben, weil das hat mich einfach so fertig gemacht. Und das war einfach sehr erlösend, wirklich. Es war so ein, Moment. Und natürlich war das dann nicht das Thema war dann nicht aufgelöst, aber ich bin einfach heimgeflogen dann und habe gewusst, wie ich besser damit umgehen kann. Mhm. Und es war schon so, als wäre er lost für meine Schultern geflogen. Und ich habe so liebe, nette Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt nur Kontakt habe. Mhm. Die waren von all over the place. Also Australien, Amerika, Frankreich, Großbritannien. Und eigentlich cool, weil du kommst da in einen Retreat zusammen. Zusammengewürfelte Leute von überall, keiner kennt sie, aber jeder ist auf der gleichen Ebene. Weil jeder kommt her und erhofft sich ein bisschen eine Besserung halt in seinem Leben. Und jeder ist offen und jeder hört sich deine Sachen an. Aber nicht nur, weil es halt müssen oder so als Freundlichkeit, sondern weil es wirklich interessiert. Und mir interessieren auch die Sachen, was ist bei denen los. Und du connectest auf so einem anderen Level, als wie teilweise mit Freunden von mir. Das ist einfach anders. Das heißt jetzt nicht, dass es besser schlechter ist, einfach anders. Und ich finde, das ist extrem cool, wenn man so eine Connection mal aufbaut mit wem. Und bringt dann extrem viel. Ja, also das war echt, das Retreat war richtig cool, was ich da gelernt habe. Freudentränen.
Hoffentlich auch ein bisschen gelacht, ich wollte gerade sagen.
Gelacht, das war einfach, ja, soll man sagen, Awakening Moment, muss ich schon sagen, für mich selber. Und ich bin dann heimgeflogen und habe mir dann gedacht, so, das Erste, was ich mache, ist, dass ich meine Stunden reduziere in der Arbeit. Ich bin 40 Stunden gegangen.
Das wollte ich gerade fragen, weil es klingt ja wirklich nach einer prägenden Erfahrung. Was? Und inwiefern hat es sich dann ausgewirkt auf deinen Alltag, auch beruflich vielleicht und ja.
Ja, ich habe davor schon tatsächlich lange überlegt, ob ich Stunden reduziere von 40 auf 35. Das hört sich nicht viel an, weil es macht einen großen Unterschied. Und habe es halt dann nicht gemacht, weil, weißt du, dann verdienst du ein bisschen weniger. Und naja, wie sage ich das meiner Chefin? Und hin und her, halt so diese Ängste, Sorgen, die halt dann hochkommen. Und dann während dem Retreat habe ich mir gedacht, nein, wurscht, es ist mein Leben, ich habe nur ein Leben und ich kann einmal fragen. Und wenn es nein sagt, dann ja, muss ich mal was anderes überlegen, aber das war einfach für mich so, ich mache das jetzt, weil ich kann so nicht mehr weitermachen und ich habe auf dem Retreat gemerkt, wie es mir eigentlich gehen sollte, gut, wie mein Leben eigentlich sein sollte. Und dann bin ich heimgeflogen, dann habe ich gleich, mein erster Dienst war ein Nachtdienst und bin dann gleich in der Früh nach meinem Nachtdienst, eine zu meiner Chefin, richtig coole Frau, also ich mag sie voll gern, und habe sie gesagt, du, passt das, wenn ich nur mehr 35 Stunden arbeite? Sagt, ja sicher, du, ich glaube, in der Pflege braucht keiner 40 Stunden arbeiten, wir verdienen alle ganz gut und wenn du das magst, ja sicher. Weil ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen gemerkt, dass man halt ein bisschen zu viel war, nicht so halt eben auch wegen dem Schicksalsschlag, das war ein bisschen viel. Ja, hab mich voll gefreut, dass das so positiv angenommen worden ist und dann es geht das halt natürlich nicht von heute auf morgen, weil natürlich Dienstbinde stehen und so weiter. Aber ich bin dann, seit November, bin ich jetzt 35 schon und es passt super. Wirklich, mir geht es so viel besser. Ich gehe wieder viel lieber in die Arbeit, sage ich mal so, weil es war halt schon auch ein bisschen Belastung. Pfleger ist ein belastender Job. Es ist so, auch wenn du es gern machst, aber es ist einfach körperlich sehr belastend, psychisch. Obwohl ich mir das eh nicht mit heimnehme, ich kann das gut abschalten.
Das war nämlich auch eine Frage gewesen, die ich mir schon gedacht habe, wie. Es ist natürlich immer ein Beruf mit Menschen und nur dazu in der Pflege, wo man wirklich auch mit Schicksale konfrontiert ist jeden Tag. In die positive, aber auch natürlich oft in die negative Richtung. Das sind halt schon so Berufe, wo man ich oft denke, da sind halt, ich meine, ich bin in meinem Beruf nicht so direkt mit so viel, so wirklich heftige Schicksale quasi konfrontiert meiste Zeit. Und die meisten Leute ja nicht.
Ja.
Ja, kann man, die meisten Leute weiß ich nicht, aber viele halt nicht. Ja. Wie schafft man das oder wie schaffst du das im Alltag, dass du sagst, nimmst das du mit heim oder kannst das eben, dass du das wirklich abschottest oder hast du es schon, dass dann am Abend oder am nächsten Tag oder am Wochenende oder so, wenn du mal frei hast, über gewisse einzelne Menschen nachdenkst oder über gewisse Einzelschicksale, die da irgendwie, verfolgt dann das dann schon mit heim oder?
Es kommt drauf an, also wie ich angefangen habe zu arbeiten oder auch während meiner Praktika, dann natürlich nur mehr. Und man stumpft halt schon ein bisschen ab. Das ist so. Aber das ist auch wichtig.
Ja.
Weil wenn du so wer bist, der alles mit heimnimmt, dann kannst du den Job ja nicht machen. Muss einfach sich abgrenzen. Und das lernt man mit der Zeit. Am Anfang war es schon eher schwieriger, aber ich habe das schon immer gut, ganz gut können, glaube ich, dass ich mich abgrenze. Mhm. Von Anfang an, aber du wirst halt trotzdem mit der Zeit ein bisschen abgestumpfter. Und jetzt denke ich mir so, ja, nein, ich nehme mir nichts mehr mit heim. Auch wenn's, ich denke dann halt schon hin und natürlich daheim mal an irgendwen oder wie geht's dem vielleicht oder der jetzt daheim oder wenn wer verstirbt auf der Station, dann ist das nicht so, dass das ausgelöscht ist bei mir. Also ich denke schon öfter mal an das, aber es belastet mich nicht. Mhm. Ich kann das gut teilen, mein privates Leben und mein Arbeitsleben.
Ist ja ganz wichtig, ganz wenn man das wichtig. Nicht kann, dann ist man da eben die Zeit.
Und es gibt natürlich, wie du gesagt hast, Schicksale, die beschäftigen einen mehr als andere. Mhm. Das ist einfach auch so.
Hast du irgendwie mal so einzelne Schicksale gehabt, die da ganz arg in Erinnerung geblieben sind, in die positive oder die negative, ohne jetzt einen Namen zu nennen natürlich.
Ja, aber natürlich.
Wo du sagst, das war sowas, wo ich wirklich gekühlt habe dann.
Ja, ich würde sagen, das war tatsächlich der erste Sterbefall, den ich gehabt habe auf der Station, wo ich jetzt arbeite. Weil im Praktika habe ich es auch einmal gehabt, aber du bist halt Praktikantin, hast noch nicht so den Bezug. Und das war schon, da war ich noch nicht lang auf der Station, das war im ersten halben Jahr, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich dort war. Und ich habe Nachtdienst gehabt und gestern halt am Abend der Runde. Und hängst deine Infusionen an, Vitalparametermessen, was du jetzt so machst, deine Sachen. Und das war ein Patient, der war eh schon palliativ, also kein Therapieziel mehr gehabt. Also das war halt, du hast gewusst, früher oder später, onkologischer Patient, also früher oder später wird er sterben. Aber er war halt nicht sterbend, sagen wir so, hätte noch Wochen, Monate gehabt, aber halt nicht mehr so lang. Und war eigentlich auch noch fit für das, was er halt gehabt hat. Und am Vorabend waren noch seine Angehörigen da, haben es noch gegessen und so. Und dann am Abend halt gehen wir runter und ja, hat passt alles eigentlich. Außen äußerlich hat halt alles passt, innerlich nicht, eh klar. Bei ihm. Und dann ist halt geschlafen und dann bin ich halt, habe meinen Nachtdienst gemacht und dann schaust du immer wieder mal rein in die Zimmer, auch in der Nacht, bei alle atmen, blöd gesagt, aber ist
naja,
so.
Ja, sicher.
Und dann bin ich in der Früh, gehe ich wieder eine Runde, meine Morgenrunde, du weißt so, weiß ich nicht mehr, 6 in der Früh, bist eh schon voll fertig eigentlich mit. Und dann gehe ich rein und siehst du, dass der halt verstorben ist und dachte, okay, halt Herzalarm, alles, obwohl ich ja schon offensichtlich verstorben ist, aber wenn die nicht so ein paar Patienten Verfügung geschrieben haben, dass sie nicht reanimiert werden wollen, nicht beatmet werden wollen, dann musst du, auch wenn die offensichtlich gestorben sind, das komplette Prozedere machen.
Ist eh klar, ja.
Du musst einen Herzalarm, also du musst reanimieren, du musst beatmen. Dann kommt das Reanimationsteam, das ist meistens Intensivstation mit einem Wagerl, mit oder alles, drum und dran wird da gemacht, die Ärzte, und ja, und dann habe ich den halt reanimiert, weil ich war halt gleich da, meine Kollegin ist gekommen, die hat den beatmet, und es ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich mir halt natürlich gedacht habe, was habe ich falsch gemacht? Das war halt der erste Verstorbene, ich war verantwortlich für ihn, und nur dazu, dann habe ich den reanimiert, und ich habe mir gedacht, was tue ich da, der ist offensichtlich gestorben, das war so falsch für mich, also du musst das halt machen, natürlich, aber ich habe gewusst, ich mag das nicht gerade, aber du musst das machen leider, das ist einfach Teil vom Job. Und dann sind die Ärzte gekommen und dann haben wir dann eigentlich noch ein paar Minuten aufgehört. Und das hat mich dann schon sehr beschäftigt, wie ich dann heimgegangen bin. Also dann ich glaube, ich war blärt dann daheim, bevor ich eingeschlafen bin. Einfach weil das ist halt ein Adrenalinstoß. Du bist so in einer Situation, da muss es schnell gehen und da schüttest so viel Adrenalin aus und das. Halt, und dann, wenn man das abbrauscht, dann bist du einfach fertig.
Ja, und über Nacht, ich bist du armiert nach dem Dienst und so.
Genau, und war noch weit. Also das hat mich schon lang beschäftigt, muss ich sagen. Und da ist dann auch, ein paar Tage später war ich halt dann wieder in der Arbeit, oder ich weiß nicht mehr, wie viel später, eine Woche später, ist dann halt die Ärztin der in der Nachtdienst gehabt hat, der auch bei der Reanimation dabei war, ganz ein Lieber, hergekommen zu mir und hat gesagt, du Katrin, können wir schnell reden? Ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, du, dass der gestorben ist, ist nicht deine Schuld. Mhm. Du kannst da nichts dafür, du hast alles richtig gemacht. Der war sehr krank und im gewusst, der stirbt bald. Und das weiß ich auch, habe ich alles gewusst, aber natürlich halt denkst du so,
ja, und wenn es dann so weit ist, ist trotzdem...
Genau. Und sie, nein, du hast nichts falsch gemacht und wir haben halt, ja, ich glaube nicht, dass sie dann obduziert haben, ich weiß jetzt nicht. Selbst wenn, würde ich nicht erfahren, was er wirklich gestorben ist, war es dann vielleicht ein Herzinfarkt oder irgendeine pulmonale Embolie oder Insult, was auch immer. Oder er ist einfach eingeschlafen, wissen wir nicht. Und sie hat gesagt, der war sterbenskrank, da hat alles Mögliche passieren können, jederzeit. Also sie war dann eigentlich voll lieb und hat mich da voll runtergeholt nochmal. Das finde ich ganz wichtig und dass man da halt wirklich gut zusammenarbeitet, gut connected ist im Team. Und das haben wir Gott sei Dank. Und deswegen gehe ich auch gerne arbeiten, weil wir halt
uns ist ganz wichtig, vor allem in so einer extrem. Doch immer ja, belastenden
sehr. Tätigkeit. Du, es gibt Stationen, daher Sachen, nicht jetzt bei uns im Haus. Ich kenne halt so auch viele Pfleger, Pflegerinnen, es geht ganz anders zu. Also ich bin da schon sehr im gelobten Land, sage ich jetzt einmal. Also
ja, das ist schon super.
Voll super. Und das habe ich mal während meinem Praktikum dort schon gemerkt, dass das dort so ist. Und das war auch ein Hauptgrund, warum ich dann dort hingegangen bin, weil eigentlich wollte ich nie auf eine Chirurgie. Ich habe immer gesagt, ich gehe auf keine Chirurgie, nein, ich habe halt ein chirurgisches Praktikum machen müssen und Gott sei Dank bin ich zu meinem Glück gezwungen worden.
Ja, aber das ist eh oft so im Leben, dass man durch Zufall oder quasi zu seinem Glück gezwungen wird einfach.
Genau, und da habe ich gemerkt, boah, wie cool ist das eigentlich auf einer Chirurgie? Ich habe ein bisschen spezialisiert auf Bauchchirurgie für Darm, Magen, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, Leber, sehr viele onkologische Patienten, also so Darmkrebs ist schon so die Hauptdiagnose eigentlich. Und sehr interessantes Feld einfach die Gastroenterologie. Ist schon richtig interessant, hätte ich mir auch nie gedacht eigentlich. Aber ja, ist ein spannendes Thema, du kannst viel lernen.
Das glaube ich, dass man das, das ist sowieso.
Und da merkt man eigentlich einmal, wie wichtig und wie stuhlfixiert manche Leute sind. Also, ja, weil es ist halt ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.
Ja,
du redest nicht drüber, ist wichtig.
Naja, klar.
Ja. Du merkst auf der Station, da gibt es kein Tabuthema mehr. Du redest über Farben, Formen, alles Mögliche. Ist ja alles wurscht.
Klar, weil ich meine, ist ja ein wichtiger Gesundheitsindikator, sag ich mal. Also, wenn man sich.
Mehr täglich Brot. Es ist so.
Ja, sicher. Das ist, wenn es dein Beruf ist.
Wir sagen eh oft, wenn uns wer zuhört beim Reden und wir essen dann nebenbei, aus der uns ist das wurscht. Und nicht daheim, wenn ich oft heimgekommen bin, dachte ich, okay, ich darf gar nichts dazu, nur die Leute reden und schreien davon. Aber es ist einfach so.
Klar, es wird Alltag und wenn man sich die ganze Zeit mit dem beschäftigt. Aber wenn man gerade beim, weißt du, sagst, ist auch irgendwie jetzt im Gegensatz zu dem zu belastenden Sachen, passieren auch lustige Sachen im Alltag, wo man sagt, das bleibt dann in Erinnerung. Also irgendwie,
wo man wirklich einmal. Viel.
Ja.
Ja. Also es kommen so viele lustige Charaktere auch bei uns auf der Station, auch unter uns im Team, auch ganz lustige Kollegen, Kolleginnen, aber passieren schon lustige Sachen. Also was die Patienten, Patientinnen oft für Sprüche außerhauen, ist echt
kann ich mir vorstellen,
wirklich lustig. Erst letztens, vielleicht ein bisschen makaber, aber das ist die Reality. Eine Patientin ist schon länger da. Die war halt also ans Bett gefesselt, sage ich jetzt mal. So immobil war für lange Zeit. Jetzt ist sie schon wieder fit. Also bin ich ganz stolz auf sie. Und ja, die haben halt dann Inkontinenzversorgung an, also ein Windel, darfst du nicht sagen in der Pflege, aber es ist auf gut Deutsch eigentlich auch nicht, für Erwachsene halt, weil es halt einfach den Stuhl nicht halten können hat und dann natürlich gehen wir, ist auch Teil von unserem Job, hin und machen sie frisch. Und dann sage ich so, ja, so, dran sind wir bitte ein bisschen auf Zeiten und so, was hinten frisch machen, sagt sie zu mir, sie haben heute schon mehr von meinem Hintergestell gesehen als wie mein Gesicht. Wie lustig, wie geil ist sie. Aber stimmt, Nein, stimmt nicht. Aber halt, das war an dem Tag halt, weil es halt abgeführt worden ist für Untersuchung am nächsten Tag. Ja, war halt einfach so. Ist so an dem Tag. Also lustig geworden, dass die das halt dann auch mit Humor nehmen.
Weil ja, für die ganz wichtig,
Patienten, oder? Patienten ist das nicht lustig. Einfach überhaupt, wenn sie vorher mobil waren, selbstständig, dann kommen sie. Gerade wenn sie schon ein bisschen öder sind, dann haben sie eine große Operation und auf einmal geht einfach das alles nicht mehr so wie vorher. Und das dauert dann einfach oft ein paar Tage einfach nur, oft ein paar Wochen aber auch, manchmal Monate, weil dann vielleicht irgendeine Komplikation ist, die nur mehr operiert werden müssen, was weiß ich. Dass die halt, das dauert einfach, bis sie wieder selbstständig sind.
Klar.
Im besten Fall werden sie wieder selbstständig und gehend selbstständig allein aus dem Spital aussehen haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Und oft ist es ein wirklich langer Prozess. Also die Chirurgie ist wirklich, ja, du brauchst ja Geduld. Es ist eine langwierige Geschichte oft.
Ne, ist klar. Und das sind halt auch schwer erkrankte Menschen. Das ist ja nicht,
genau.
Das ist keine Palle, wo man so Pickel drauf und Geschichte erledigt.
Nein. Das sind sehr komplexe Fälle oft. Und dann kommen oft auch, die lassen in einer Galle bei uns und gehen am nächsten Tag wieder heim. Also das gibt es auch.
Ja, klar.
Also,
gerade aus der Chirurgie, sicher.
Von bist, wir haben echt viel. Also kleine Geschichten, wie Appendix, also Blinddarm, ist für uns eine kleine Geschichte. Wenn es das heißt, ist natürlich keine kleine Geschichte für einen selber, aber für uns
ja,
ist
halt, im Vergleich zu
Vergleich, was es sonst gibt, ja, eine kleine Geschichte. Aber ist aber trotzdem nicht, also es hat trotzdem den gleichen Stellenwert für mich. Also Patienten, die sieht immer auf gleicher Augenhöhe. Also die hat genauso berechtigt, dass sie Angst hat vor der OP.
Ja, klar.
Vor einer kleinen OP, als wie vor einer Krebs.
Schmerzen und dem geht es nicht gut, das ist eh.
Genau. Und die meisten Leute, die jetzt einmal was Kleines haben und jünger sind, für die ist das die erste Operation. Und das muss man einfach auch respektieren und schauen, dass man die Leute irgendwo wieder anhält in einer Angst. Weil Angst ist auch ein großer Faktor für, wie schnell erhole ich mich danach. Wenn ich mit einer großen Angst schon reingehe und man denkt, ach, das wird nichts, danach geht es mir schlecht, Schmerzen hin und her, ich kann dann sowieso nicht aufstehen für 3 Tage. Das Mindset einfach, bis du reingehst. Oft ist es dann auch wirklich so, aber ich denke mir schon, ich merke es schon, wie die Leute eingestellt sind. Wenn sie gut eingestellt sind, das machen wir und ich bin motiviert, ich will aufstehen wieder, ich will das machen, das machen, geht es auch meistens schneller.
Ja klar, das glaube ich auch. Dass das, also
der eigene Antrieb.
Und wie ist das so bei den Patienten und Patientinnen so im Schnitt? Was hast du für ein Gefühl? Sind da, weil da gibt es ja wahrscheinlich ganz verschiedene Leute. So die halt voll motiviert da reingehen und welche, die resigniert sind. Und würdest du sagen, dass die Mehrheit, oder ist das einfach, oder kann man das gar nicht sagen, ist das aufteilt?
War schwierig zum sagen, es kommt halt immer darauf an, welche Patienten gut du gerade auf der Station hast und auch halt was für Operationen die haben oder welche Untersuchung. Ich würde sagen, es ist ausgeglichen. Das ist ganz schwer zum sagen, aber ich würde sagen, ausgeglichen. Manche kommen schon mit einer Einstellung, einer, wo du denkst, 10 Tage Regenwetter, und dann kommen einer, die grinsen, die, ja, hallo Schwester, ja, machen wir schon, passt schon. Es ist ganz unterschiedlich.
Es ist ja voll spannend, weil es ist ja voll schwierig, wenn man so eine Diagnose hat und dann hast du diesen ganzen Prozess und dann weißt du, okay, ich bin ernsthaft erkrankt und ich muss da jetzt eine schwere Operation hinter mir bringen. Ich bin vielleicht auch schon mal grundsätzlich nicht so gesund, weil ich öder bin oder was auch immer.
Ja.
Aber es gibt Menschen, die schaffen das, dass in so einer Situation irgendwie vom Mindset her.
Ja. Wir haben eine Patientin immer wieder mal aufgenommen, immer wieder jahrelang. Und die hat wirklich ein schweres Schicksal, ist wirklich krank. Die hat Morbus Crohn, also so chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und wenn du das hast, dann hast du das für immer. Das geht nicht weg, das ist leider nicht heilbar. Also das kommt immer wieder in Schüben. Du kannst das mit Ernährung, Stress und so weiter schon beeinflussen. Aber die Schübe kommen halt, wenn du gut mit dir umgehst, dann kommen sie vielleicht in längeren Abständen nicht. Und vielleicht auch nicht so intensiv, aber es ist trotzdem nicht heilbar. Und ist auch wirklich eine arge Krankheit, also die tun mir furchtbar leid. Die Patienten sind oft jüngere Patienten, die das schon haben, weil das ist eine Krankheit, die fängt oft an, bevor du 30 wirst. Auch oft danach, aber halt grundsätzlich in jungen Jahren. Und die hat das halt natürlich schon länger, die war halt schon jetzt, weiß nicht, 50, 60 sowas, zwischen 50 und 60. Und die hat viele Fisteln, also so Fisteln sind so Also da, es ist so eine Verbindung von einem Organ zu einem anderen, zum Beispiel, die hat unnatürlich wächst einfach im Körper aufgrund von vielen Entzündungen, die sie hat im Darm und da bilden sie dann Abszesse. Egal. Ja, viel Verwachsungen im Bauchraum. Und die hat dann natürlich auch schon Seitenausgänge gekriegt. Also Stoma, verschiedenste Urostoma, also von der Niere und vom Darm und so weiter. Also die hat 3, 4, 5 Sackeln, kannst du sagen, am Bauch hängen und überall kommt eine andere Flüssigkeit raus.
Wahnsinn,
das ist ein Wahnsinn. Und sie ist aber eine Wahnsinn, die Frau, weil die macht es so gut. Wir haben eh alle immer gesagt, da kann sich ja jeder eine Scheibe anschneiden. Die versorgt sich das so gut, wie es geht, selber. Die steht jeden Tag um 5 in der Früh auf und macht sie das. Dauert über eine Stunde. Jeden Tag macht sie das selber. Und die ist einfach so positiv eingestellt, dass die sagt, ja, das ist einfach ihre Aufgabe im Leben, das ist ihr Schicksal, sie muss jetzt das Beste draus machen, weil was bleibt ihr über?
Ja.
Und ich habe gesagt, ein Wahnsinn, weil ich glaube, ich hätte schon aufgeben, weil das ist wirklich nicht ohne bei ihr.
Schafft und sicher nicht jeder. Und nein, vor allem nicht mit der Einstellung.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also die ist wirklich eine sehr starke Persönlichkeit. Und die ist wirklich eine coole Frau. Also da kann man sich wirklich so schauen. Denken wir dann oft so, und dann kommen andere Patienten, die haben im Vergleich jetzt zu ihrem Schicksal eher was Kleineres und geben sie auf. Leider. Sie ist halt jeder verschieden. Du weißt halt auch nicht, mit welcher Geschichte kommen die Patienten, die Patientinnen zu dir ins Spital. Klar, ja. Jeder nimmt so sein Backel mit und jeder hat halt dann ja seine Begründungen, warum er in der Situation so umgeht und der andere halt so. Und deswegen denke ich mir auch, man darf halt nie was bewerten.
Nein, das. Und vor allem ist es für jeden Menschen, sind seine eigenen Probleme immer Probleme.
Die schlimmsten.
Ja, na klar, weil sie die eigenen sind. Ja, und es, man neigt dann dazu, dass man so ein bisschen vergleicht und denkt, ja, okay, aber das, was ich jetzt da durchmache oder was wer andere durchmacht. Aber im Großen und Ganzen ist so, am Ende vom Tag. Und auch wenn es einem nur so gut geht, dann sind es halt, weiß ich nicht, dann ärgert dann halt, dass, keine Ahnung, der Mistkübel nicht ausgeladen worden ist heute und solche Dinge, oder dass man das vergessen hat, oder
dass der Schokopudding statt ein Vanillepudding geworden ist.
Genau, ja, ja, aber es gibt Menschen, für die ist das schon.
Ja. Das geht's Fasel dann über.
Genau. Nein, aber das ist, aber das ist einfach so ein ganz schwieriges Thema, dass man einfach, inwiefern man die eigene Einstellung da beeinflussen kann, in Richtung, mentale Stärke und so. Was aber eigentlich eine gute Brücke ist, weil das bringt mich zum nächsten Punkt. Du bist ja nicht nur in der Pflege tätig, sondern du machst ja Yoga.
Ja.
Und du unterrichtest das ja.
Genau.
Was ja so oft, also was man quasi ja darunter versteht, das ist ja Yoga, ist ja was, besser mir aus, wenn ich es falsch sage, aber wo es ja um solche Dinge geht. Was ja nicht nur ums Körperliche geht, sondern was ja was Mentales ja irgendwo beinhaltet.
Yoga ist eigentlich was Mentales.
Ja.
Ja. Also Yoga ist eigentlich nicht nur die Übungen, die du machst auf der Matte, die Asanas, sondern es gibt.
Was man sich als Laie immer so drunter vorstellt, genau.
Ja, in der westlichen Welt, leider, ist Yoga ein Workout, was es aber eigentlich nicht ist. Das ist halt verwestlicht worden, kann man wirklich so sagen, mit Yoga-Pants und was für Remarken das gibt und für Yoga gewandt, und im Endeffekt geht es absolut nicht um das im Yoga, sondern Yoga ist eigentlich eine spirituelle Praxis und du machst die Asanas, also diese Übungen auf der Matte, eigentlich nur, damit du dann in der Meditation ruhig sitzen kannst. Um das geht es eigentlich. Nicht nur im Yoga, aber um das. Das ist, eigentlich ist das Hauptziel von Yoga, dass du meditieren kannst, dass du ruhig sitzen kannst, den Geist beruhigen. Geist beruhigen. Und Yoga ist ja nicht nur das Sportliche, also sage ich jetzt einmal so, das auf der Matte, sondern Yoga besteht eigentlich aus 8 verschiedenen Sachen. Die 8 Glieder, kann man so sagen, vom Yoga, sind von Patanjali erstellt worden. Da gehören dazu die Yamas, das sind die Verbote. Das kann man ein bisschen so wie die 10 Gebote anschauen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass du das Ahimsa gehört dazu, das ist die Gewaltlosigkeit zum Beispiel. Und dann das nächste sind die Niyamas, das sind die Gebote, zum Beispiel die Reinheit, Saucha, oder Santosha, Zufriedenheit. Und dann kommt als dritter Punkt schon die Asanas, also das sind die Übungen auf der Matte, Körperstellungen. Und dann kommt Pranayama, das sind die Atemübungen. Das Prana, das Wort Prana drinnen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Habe ich schon mal gehört, ja, ich wollte, das kommt mir bekannt
vor. Prana ist so die Lebensenergie.
Ja.
Und Pranayama sind Atemübungen. Und du willst einfach mit diesen Atemübungen der Prana, der Lebensenergie ins Fließen bringen. Genau. Und dann gehört nur dazu die Fokussierung, das Dharana. Und dann das Dhyana, ist die Meditation. Und dann ist zu guter Letzt, das ist so das Ziel, ist Samadhi, das ist die Einheit. Das ist so durch die, also du fängst wirklich an mit Verbote, Gebote, Körperübungen, Atemübungen, Fokussierung, Meditation, damit du dann in Samadhi, das ist die Einheit, die totale Einheit von Körper, Geist und Seele, sitzen kannst eigentlich und meditieren kannst und also deinen Geist beruhigen kannst.
Komplett ganzheitliches, was ganzheitlich. Man nicht das eine ohne das andere denken kann.
Ja. Yoga ist nicht nur ein körperliches.
Ja. Ich meine, man kann ein Workout machen, ja, aber das hat mit dem ganzheitlichen Zugang, den es ursprünglich hat, quasi, wenn ich die richtig verstehe, nichts zu tun.
Nein, eigentlich nicht, nein. Und ich finde, Yoga ist auch kein Workout, sondern ein Work-in. So wie immer gern.
Ist er, ja, kann man so sagen, wenn du das so beschreibst, Also, macht Sinn, der Begriff.
Es ist ein Work-in eigentlich. Und ich finde es am Yoga einfach so schön, weil du einfach auch über dich selber so viel lernst. Du beschäftigst dich eigentlich mit dir selber, wenn du Yoga machst. Und da geht es um deinen Geist, deine Seele. Wie kann ich mich selber eigentlich beruhigen, auf gut Deutsch? Wie kann ich in unserer Ladengesellschaft, wo so viel Druck ist, ist halt einfach so, Arbeit, Familie, was auch immer, wie kann ich für mich in Stille sein? Und da hilft mir persönlich Yoga extrem. Auch weil du vorher mal gemeint hast, wie du arbeitest, wie
ich
arbeiten kann.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, du würdest schon sagen, das ist, wenn man in einem stressigen Beruf ist oder gerade in der Pflege oder in andere Berufe, wo die sehr belastend sind, auch mental, das klingt ja dann wirklich noch am coolen Ausgleich, wenn ich sage, ich schon. Wenn man sich mit sich selber beschäftigen will, was ja wahrscheinlich auch immer so eine Grundvoraussetzung
ist. Ja, ich meine, du kannst Yoga machen, auch wenn du dich nicht mit dir selber beschäftigst. Ja, ich glaube, das eine führt dann automatisch zum anderen. Und das ist richtig cool.
Also es kann ja dann ein Türöffner sein.
Auf jeden
dazu,
Fall.
Dass man sich mit sich selber beschäftigt.
Ja, ich bin vor, also wie ich Yoga angefangen habe, vor, ich weiß es nicht mehr, wie viele Jahren, 8, 10 Jahre, war das für mich ein Workout. Ich habe mir gedacht, also so war es eigentlich. Ich habe mir gedacht, nein, ich gehe nicht ins Yoga, es bringt mir nichts. So war halt mein Gedankengang damals noch. Und dann bin ich halt einmal mitgegangen und habe mir gedacht, boah, schon ganz schön anstrengend eigentlich. Im Sinne, es bringt mir nichts von, ich will Sport machen und ich will halt, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist schon sehr anstrengend. Also von bis natürlich, das kannst du alles Mögliche machen. Aber ja, da war halt nur so in der Einstellung, es bringt mir nichts. Und wenn man denkt, warum muss man eigentlich was bringen? Warum muss man immer im Leben was bringen? Warum? Das ist auch so unser gesellschaftlicher Trieb, den Druck, den man hat, muss was leisten. Und das ist das Schöne, weil im Yoga musst du nichts leisten. Du kannst einfach für dich was Gutes tun. Egal, ob du einen Handstand kannst oder kann. Um das geht es nicht im Yoga. Absolut nicht. Du bist keine bessere Yogi, Yogini, wenn du die und die Asana, also die und die Übung kannst. Die beste, finde ich, Übung, Asana im Yoga ist Shavasana. Das ist die Totenstellung. Du liegst einfach da. Ja, du machst das erste deine, also das machst du zum Schluss bei der Stunde. Legst am Rücken, hast die Augen zu und dann kommt der Geist zur Ruhe. Weil das ist wie beim Sport, wenn du denkst, okay, ich habe so viele Emotionen, ich habe zum Beispiel so viel Wut oder was auch immer, ich gehe jetzt eine Runde laufen, weil ich muss das rausbringen. Und dann geht es dir nachher auch meistens besser, bist ruhiger. Und es ist beim Yoga das Gleiche. Du hast viele Emotionen, die du auf der Matte vielleicht mitbringst. Du machst dann deine Asanas und dann liegst du im Shavasana, so zum Schluss, und dann bist ruhig.
Und Darling hat ja schon an sich was Entspannendes.
Super.
Ja, also grundsätzlich nachvollziehbar, ja.
Ja. Also Shavasana ist schon wirklich was Schönes. Du musst schon genießen.
Das bringt mehr an den Punkt, du gibst dir Unterricht auch im Yoga.
Genau.
Wenn jetzt wer sagt, hey, ich finde das voll spannend und voll interessant, gibt es da eine Möglichkeit, dass man die kontaktiert? Oder?
Ja, also gerne über Instagram. Also vielleicht magst du dann.
Werden wir verlinken auf jeden Fall, ja.
Weil ich glaube, meine Telefonnummer stelle ich nicht auf YouTube. Also gerne über Instagram. Ist recht, glaube ich, überlege gerade, wenn wer kein Instagram hat, vielleicht können uns ja dann die anschreiben und du vermittelst ja. das.
Also falls sich wer interessiert, gern kontaktieren, ich gebe das gern weiter.
Genau, ich gebe einmal in der Woche eine Yogastunde in Ceylan, also dem Ort, wo ich eigentlich her bin. Nie an einen fixen Tag, es geht halt nicht mit meinem Dienstplan, aber ich habe jetzt da schon Termine für den Mai ausgeschrieben. Das ist auch auf meinem Insta zu finden. Genau, also würde mich natürlich freuen, wenn irgendwer kommt.
Gutes Stichwort. Und was ich jetzt gegen Ende von dem Gespräch vielleicht die noch fragen würde, gern ist, wenn jetzt Menschen sich in so einer Situation finden, wie du die davor vielleicht auch gefunden hast, bevor du eben dein Retreat gemacht hast und so weiter, was ist deine Empfehlung für Menschen, die sagen, hey, ich bin im Stress, ich bin im Alltag gefangen so ein bisschen und wie kommt man in die Richtung, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich vielleicht wirklich mit mir selber und ich komme da so ein bisschen in die Richtung, in der du jetzt ja eigentlich schon bist, ne? Indem ich mich mit mir selber beschäftige und eben vielleicht ins Yoga gehe und so. Gibt es da Empfehlungen, wo du sagst, was jeder gleich einmal machen kann?
Ich glaube, der erste Schritt ist einmal, dass man es erkennt.
Okay, ja, das ist macht Sinn. Na,
das ist, viele Leute erkennen es nicht. Und ich bin jetzt da oft nur so, dass ich über meine Grenzen gehe. Oft. Weil einfach unser Leben stressig ist. Aber ich hole mich dann halt oft selber wieder zurück, indem dass ich mich dann zum Beispiel daheim hier sitze und wenn es nur 5 Minuten sind, mal Meditation einschalte. Also das ist was Leichtes, das kann jeder machen, das kostet nichts. 5 Minuten, sind es nur 2 Minuten, egal. Und es muss auch, du musst auch keine Meditation einschalten, du kannst einfach nur hinsitzen und einfach einmal anzumachen und dann einfach einmal reinspüren.
Was ist ohne da? Handy vielleicht?
Kein Handy. Ohne Handy, ohne Radio, ohne Fernsehen, einfach ein ruhiger Raum. Sitzt du hin, du machst die Augen zu und dann hörst du einfach einmal und da kommt immer was. Und oft ist dann so, ich kann nicht sitzen. Ja, aber das sagt auch was. Warum kann ich nicht ruhig sitzen? Was lenkt mich immer so viel an? Und dann, ja, und ich finde, egal welche Emotion da kommt, man soll es nicht bewerten. Weil wenn eine Wut aufkommt, wieso bin ich jetzt bess? Warum habe ich Wut? Ja, aber die Emotion will ja immer was sagen. Immer. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Was mache ich mit der Wut? Lass ich es außer oder friss ich es in mir rein? Und der Wut auslassen zum Beispiel, geh eine Runde laufen. Schrei in einem Polster. Mach einfach das, was du gerade brauchst in dem Moment. Und das ist aber auch wichtig, weil viele Leute wissen nicht, was sie brauchen. Aber je mehr man sich hinsitzt, einig spürt in sich, und es ist am Anfang sehr schwer, dass man es überhaupt schafft, aber je mehr man das macht, desto leichter wird es. Und es ist ein langer Weg, sehr langer Weg, ich bin da auch noch nicht da, wo ich sein will, aber ja, wann ist man das schon, oder? Das Leben ändert sich ja auch immer. Aber ja, einfach versuchen, jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue. Einfach nicht aufgeben. Das ist so der innere Schweinehund. Aber man merkt dann einfach, es geht dann besser einfach.
Es zahlt sich aus.
Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und falls wer will, ich habe eine App am Handy, die heißt Insight Timer. Die ist kostenlos. Man kann, glaube ich, also ich habe, glaube ich, so eine Version, wo man zahlt, dann hast du halt mehr Zugänge. Aber ist ja wurscht. Kostet nichts. Die ist richtig cool. Sind Meditationen, Einschlafgeschichten, Yoga, alles Mögliche dabei. Das ist richtig cool. Die hat mir extrem geholfen damals, damit ich mich wirklich jeden Tag hinsitze und meine Sadhana, meine tägliche spirituelle Praxis mache. Weil halt, du hast halt ein Tool, du hast halt was in der Hand.
Ja, ist klar.
Und schau da, weil sonst denkst du, ja, okay, Meditation, YouTube, super und alles, aber das ist für mich overwhelming. Das, da habe ich das alles kompakt benannt und kann ich eingeben, 10 Minuten, 5 Minuten, wurscht. Also finde ich super, die App, kann ich sehr empfehlen, falls das irgendwen interessiert. Und was sind sonst noch so Tipps? Naja, alltägliche Sachen einfach einmal nachsagen.
Voll schwierig.
Für mich auch extrem schwierig. Also, aber ja, man merkt, man ist drüber, man hat sich was ausgemacht mit wem und man will eigentlich eh hingehen und das machen. Und das ist einfach, ich kann nicht. Das letzte Woche erst mit einer guten Freundin gehabt, das hat man viel Latte, ich habe viel gern gesehen, ich kann einfach nicht mehr. Arbeit war viel, generell viel gesagt, ich brauche einen Vormittag für mich. Das ist wichtig, dass man das auch einfordert und einfach auch eingesteht. Und wenn die Person dann sagt, oh, was, dann ist das eh nicht der Person.
Ja.
Ja, und die Freundin war halt dann so nett und hat gesagt, ich verstehe es voll. Und denke mir so, hey, danke, und deswegen bist du Freundin von mir. So da so wieder, mit wem umgibst du dich? Ja, oder was nur? Zum Beispiel, man kocht sich was Gutes, langsam. Man nimmt sich Zeit für was. Sucht ein gutes Rezept aus und nimmt da Zeit, nur für die, auch wenn du es nur für die selber machst, so oft macht man ja für sich selber dann nur schnell, schnell was. Aber nein, gönnt dir den Luxus, das ist ein Luxus, dass wir die Ressourcen haben, dass wir einfach für uns selber was kochen können.
Also sich selbst was Gutes zu tun einfach.
Ja, ja genau.
Das oder ist einfach, ja.
Weil das ist was Alltägliches, Kochen. Und oft ist es nervig, aber du kannst das halt dann so dran für die, dass du sagst, so und heute nehme ich mir nur Zeit für mich, koche mir was Gutes. Und dann sitze ich mich hin, ohne Handy, ohne Fernseher und isst es in Ruhe. Vielleicht sind es da Kerzen an, vielleicht eine ruhige Musik im Hintergrund. Egal, was da halt taugt, einfach ein bisschen runterkommen, ein bisschen entschleunigen. Das ist was, was wir alle verlernt haben.
Ja, absolut.
Das beziehungsweise nie gelernt haben vielleicht, wenn wir von klar auf einfach, eh schon heute gesagt haben, gedrillt worden sind, du musst was leisten. Und aus diesen Gedanken außer zum Kommen ist dauert, das ist nicht leicht. Es dauert lang, es ist einfach ein, ja, es ist ein Prozess. Es ist ein Außerkommen von seinen Muster, die einen einfach 32 Jahre lang, wie bei mir, oder 30 Jahre lang, von 23 Jahren, das ist schwierig. Das Gehirn will halt einfach immer das, was es kennt.
Ja, klar.
Muss einfach, oft wird man halt einfach auch gezwungen, zum Beispiel ich bin jetzt die letzten paar Monate sehr gezwungen worden, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Wollte ich nicht. Ist so, einen Tag auf den anderen ändert sich dein Leben. Und dann stehst du halt da und du denkst dir so, okay, was mache ich jetzt? Aber du schaffst alles. Das ist das Mindset. Vor ein paar Jahren war ich, glaube ich, nicht so schnell wieder auf die Füße gekommen, nach dem, was mir da passiert ist vor ein paar Monaten. Aber weil ich eben schon so, soll ich sagen, gut in mir verankert bin, habe ich das schnell wieder geschafft. Und es ist auch sehr ein empowerndes Gefühl für mich als Frau, dass ich weiß, so, es hat sich von einem Tag auf den anderen alles geändert, aber ich komme allein zurecht, ich kann für mich sorgen. Es fällt jetzt nicht mein ganzes Leben in tausend Trümmern zusammen, sondern okay, es ändert sich was, aber das heißt ja nicht immer, dass es schlecht ist.
Nein, Veränderung ist Veränderung.
Veränderung, genau.
Das ist einmal nur Veränderung, das ist einmal was Neutrales.
Und was du mit der Veränderung dann machst, ist dir überlassen. Du kannst dann komplett in ein Loch verfallen, du kannst dir aufgeben. Und man dachte, nein, sicher nicht, ich bin mir zu wichtig, mein Leben ist mir zu wichtig, dass ich das halt jetzt einfach gut meister und ich fühle blärt, wieder mal. Ich habe Gott sei Dank eine richtig coole Therapeutin, ja, schon seit ein paar Jahren, die mich da sehr gut begleitet und unterstützt. Bin richtig dankbar, richtig coole Frau. Und Yoga natürlich. Eine Reise habe ich gemacht, Sri Lanka, hat mir sehr geholfen. Richtig cool gewesen. Weg einmal einfach, ja, wenn dann so richtig die Decken im Schädel fällt, weg.
Das Rad durchbrechen weg. Einmal so.
Ausbrechen. Alles einmal kurz daheim lassen, nicht dran denken, hilft auch. Kurz einmal kurz flüchten und dann halt wieder schauen, wenn du zurückkommst.
Auf jeden Fall.
Und dann, ja, ich denke mir so, jetzt da bin ich richtig stolz auf mich, wenn ich das so sagen darf. Das habe ich, hätte ich vor einem halben Jahr nicht gesagt. Ja. Ich muss sagen, das Yoga und so diese Schicksalsschläge, die jetzt die letzten paar Jahre, eigentlich seitdem ich 30 geworden bin, ist eigentlich viel schief gegangen. Aber es hat mich weitergebracht, weil ich das einfach irgendwie für mich einfach immer geschaut habe, dass ich das in die Richtung birge und das für mich nutze. Weil jeder Zerfall eigentlich ist halt auch ein Grundstein für was Neues.
Ja.
Für was, du kannst wieder neu anfangen, du kannst wieder neu starten. Und das habe ich halt gemacht. Ich bin eh noch nicht fertig ist mir eh nie, aber ich bin immer noch mitten in dem Prozess.
Sind wir alle, das Leben ist eine Reise, das ist nicht so ein Weg, den man planen kann, linear, sondern das ist halt
achterbar.
Ja, das kommt, wie es kommt, und du musst es besser draus machen.
Genau, und wenn du ganz unten bist, du denkst, ich kann nicht mehr, habe ich für mich gelernt, okay, ich bin schon ganz unten, schlimmer kann es nicht mehr werden, ab jetzt geht es nur mehr bergauf. Und das hilft mir schon.
Sicher hilft dann das,
und glaube ich auch. Wenn ich mir denke, so, ja. Ja, also ich muss sagen, die letzten paar Wochen, Monate waren für mich schon sehr hart. Mhm. Du weißt das eh. Aber ich weiß halt einfach auch, okay, so zu sein müssen, weil ich was daraus lernen muss. Mhm. Und alles, was dir im Leben passiert, passiert aus einem Grund. Weil das Leben ist eigentlich immer für einen. Mhm. Immer. Leben ist immer für einen. Ist eine schöne Einstellung,
wenn man das so sehen kann. Ja.
Und auch wenn es schlimm ist, und oft passieren so schlimme Sachen, und ich habe auch oft noch nicht verstanden, warum. Man muss auch oft nicht wissen, warum.
Mhm. Oft gibt es keine warum,
Antwort. Ja. Genau. Aber du schaust jetzt schon einfach, also ich schaue dann, okay, das ist alles beschissen, was war, und ich verstehe es nicht. Und es tut weh, aber es hat einfach sein müssen, damit ich in meine Bestimmung, sage ich jetzt damit, komme, damit ich weiterkomme im Leben. Weil manche Sachen hätten mich einfach nicht weitergebracht.
Mhm.
Und da meine ich jetzt kein Karriereziel oder was auch immer, nein, sondern
als Mensch, also.
Für mich, für, ja, so als Mensch.
Mhm.
Genau. Und ich merke einfach, ich habe einfach einen ziemlichen persönlichen Wachstum gehabt die letzten paar Monate.
Mhm.
Gezwungenermaßen, aber ich habe halt irgendwie mir gedacht, ja, ich mache das Beste draus. Und jetzt da bin ich eigentlich, auch wenn das richtig hart war, was ich jetzt durchgemacht habe, glücklicher wie davor.
Mhm.
Und das hätte ich mir niemals gedacht. Niemals. Also ich bin jetzt da, ich habe wieder irgendwie voll die Lebensfreude zurückgekriegt. Mhm. Und ich sehe jetzt jeden Tag, ich wache auf in der Früh und denke mir, hey, geil, ich habe meine eigene wunderschöne Altbauwohnung in Wien, die ich mir als Kind schon manifestiert habe. Wohne da allein, keiner rammt mir was an, ich muss von keinem mehr erwischt machen, ich mache nur mehr meine eigene. Und das ist ein sehr empowerndes Gefühl und auf das bin ich richtig stolz. Wirklich. Und auch, dass ich das mit Yoga jetzt gestartet habe und mit der Arbeit, und ich habe meine Menschen, ich habe meine Freunde, meine Guten, ich habe eine super Familie, die immer hinter mir steht. Eigentlich was wie mehr. Das ist der Luxus für mich. Das ist mein Luxus.
Das ist das, was wir am Anfang, wo wir ganz am Anfang, genau. Das ist eh ein gutes Schlusswort, eigentlich würde ich sagen, ein guter Bogen, wenn du sagst, ein empowerndes Gefühl, das ist für einen selber der Luxus, um was es geht, was wichtig ist.
Man darf sie nicht aufgeben. Man darf nicht und aufgeben, auch wenn es so hart ist.
Das ist ein gutes Stichwort eigentlich für jeden, der jetzt zugehört hat. wenn es ihr auch so, ich meine, es ist ein Prozess, da wo die Katrin ist, da kommt man nicht so schnell hin jetzt, aber wenn man mal anfangen will, nachdem sich die Folgen angeschaut habt, legt vielleicht einmal das Handy weg oder das Device, mit dem sich das anschaut und geht in einen stillen Raum und denkt einmal drüber nach und nehmt sich einmal Zeit für euch selber, tat sich was Gutes. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Kann man gut zusammenfassen, hast du schön gesagt, ja.
Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Katrin, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mich voll gefreut, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, voll gern. Wie gesagt, ich freue mich immer über einen interessanten Besuch. Und wenn noch Fragen auftauchen, wenn euch irgendwas noch einfällt, wenn ihr auch irgendeine Geschichte teilen wollt oder was auch immer, schreibt es uns in die Kommentare oder meldet euch bei uns. Und wenn ihr euch vielleicht sogar selber denkt, hey, ich habe auch was zu mir erzählen, ich möchte auch was Interessantes beitragen für die Community, dann meldet euch bei uns und vielleicht sitzt ihr bald selber da bei uns am Stuhl.
Am Stuhl,
gutes Stichwort.
Genau.
Also in diesem Sinne, bevor ich es vergiss, letzte Frage noch, wie trinkst denn du deinen Kaffee, Katrin? Für gewöhnlich.
Gewöhnlich
im
trinke
Dienst
ich.
Oder in.
Ich trinke eigentlich immer ein Cappuccino mit Hafermilch.
Alles klar.
Ja.
In diesem Sinne, tschüss, Peter, bis zum nächsten Mal.